wir arbeiten auch nach unserer Arbeitszeit. Also wenn die mich um 11 Uhr anrufen, gehe ich auch dran.
Ja.
Und dann setze ich mich in mein Auto und fahre dahin. Ich möchte gerne dieses Vertrauen weiter beibehalten mit den Kindern und sowohl auch bei Nick. Also wir haben nie Feierabend.
Ich glaube, es sind so kleine Sachen. Ne? Das ist zum Beispiel den Jugendlichen in dem Restaurant zu besuchen, wo er gerade arbeitet. Oder zu sehen, wie ein Jugendlicher ganz stolz mit seinem Schulabschluss nach Hause kommt. Ne? Und das sind die Momente, wo man halt merkt, ja okay, es bringt was, ne? Weil es fühlt sich nicht immer so an.
Zu Hause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler.
Herzlich willkommen und ein gesundes, glückliches Jahr. Gerade Ihnen ganz persönlich und sehr gern auch ein gemeinsames Podcast-Jahr. Wir sind da an jedem zweiten Dienstag im Monat mit den Menschen, die Essen gestalten. Heute und morgen in Politik, Gesellschaft, Sport, Kultur oder alles gleichzeitig wie unsere Gäste zum Jahresbeginn. Ein Neujahrsspaziergang ist für einige Tradition. Dabei zieht's uns dann auf den Baldeney-Steig oder wir schauen uns die Schönheit des Welterbes Zollverein an. Das sind Ecken der Stadt, die wir uns angucken und verstehen. Auch durch die nördliche Innenstadt von Essen könnten wir spazieren, aber verstehen werden wir sie nicht. Wir können uns die Straßen anschauen, die Häuser von außen, aber wir können schlicht nicht verstehen, wie genau die Menschen dort leben, was sie denken, womit beschäftigen sich die Jugendlichen, die da an der Ecke zusammenstehen. Beobachten wir da am Parkplatz einen Konflikt zwischen jungen Menschen? Worum geht's da? Wo ist die Polizei? Und die Kinder da drüben, haben die keine Schule? Es gibt Ecken und Straßen in unserer Stadt, für die wir einen Schlüssel brauchen. Und diese Folge soll ein erster Schlüssel sein. Unser Schlüssel hat einen Namen, er heißt Nicolas Reichelt, Streetworker der CSE, und er nimmt uns mit rein. Und er selbst braucht einen Schlüssel, weil er immer noch lernt, was in den Straßen und in den Köpfen passiert, und sein Schlüssel ist Mazim Nui, den er gleich mitgebracht hat. Hattet ihr schon Kontakt zu euren Schützlingen oder schläft das übers christliche Weihnachten und Silvesterfest ein?
Ich war bei meiner Familie in Norddeutschland, hab Weihnachten gefeiert, war ganz normal in der Kirche. Hab viel gefuttert, das heißt, ich hatte tatsächlich Urlaub.
Mazim, du hattest Kontakt?
Ich hatte weiterhin Kontakt mit meinen Schützlingen. Das sind immer noch Kinder und bleiben Kinder, ja. Und weshalb so Kinder so treiben.
Auch an Unsinn.
Auch an Unsinn, genau.
Ja, verstehe. Also eher muslimischer Glaube, das heißt, sie haben nicht mitgefeiert?
Es ist ehrlich gesagt gemischt. Die Jugend an sich verabreden sich. Der eine möchte nicht zu seinen Eltern da feiern und möchte lieber mit seinem Freund abhängen.
Ja.
Und deswegen kam es dann dazu, dass wir alle dann gemeinsam unterwegs waren.
Okay. Ich habe euch angekündigt als Schlüssel zu einer Ecke, in die wir kaum Einblicke haben. Was glaubst du, Nick, wie wichtig ist es für uns alle in der Stadt, sich mal mit dem Ding zu beschäftigen? Also mal mit der Thematik zu beschäftigen, die für euch Alltag ist?
Ich glaube, ne, dass das einen Mehrwert für die meisten Leute hat, ne, auch mal durch die nördliche City zu laufen und das mit einer anderen Brille sich anzugucken, weil das sind eigentlich Stadtteile, die haben total viel zu bieten. Ne? Die Menschen, die da leben, haben total viel zu bieten, die verschiedenen Kulturen. Es ist einfach deutlich besser in der nördlichen City und im Nordviertel, als man denkt.
Als man in den Schlagzeilen so liest?
Ja, genau. Aber man muss dazu auch sagen, das ist ja auch wirklich ein Teil unserer Arbeit, ne? Dass wir auch irgendwie positive Akzente da setzen wollen. Ja. Ne? Das heißt, dass wir auch die Jugendlichen aktivieren, ja, bei Stadtteilfesten mitzuhelfen, und dass wir irgendwie mit allen Leuten, die da irgendwie was Positives bewegen wollen in den Vierteln, dass wir da irgendwie halt anpacken und irgendwie gucken, dass wir den Stadtteil so zeigen, wie er halt ist, und eigentlich auch oft ganz schön.
Da bist du ein ganz wichtiger Teil von dieser Idee, von dieser Mission. Du bist Streetworker der katholischen CSE, also Caritas und Sozialdienst katholischer Frauen, haben gemeinsam dieses Unternehmen, diese Gesellschaft, ist ein bisschen strukturig, aber am Ende kommt ein Riesenplayer in diesem Bereich soziale Arbeit raus in der Stadt, glaube ich sogar der größte. Du kümmerst dich um Kriminalprävention. In welchem Bereich genau der Stadt?
In der nördlichen City und im Nordviertel. Also Pi mal Daumen vom Kopfstadtplatz, Vierhofer Straße bis hoch zum Nordpark. Das ist so das Gebiet, wo wir unterwegs sind und wo wir gucken, dass ja wir bekannt sind bei den Jugendlichen und gut vernetzt und sichtbar und aktiv.
Du bist auch dabei, Mazim, eine ganz, ganz wichtige Person hier. Hast selbst libanesische Wurzeln. Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Ich sehe schon mal, auf dem Pullover steht Quartierhausmeister. Was bedeutet das?
Also Quartierhausmeister ist der Job, den ich bei der CSE mache. vormittags und nachmittags mache ich ja quasi die Kriminalprävention mit der Nick zusammen.
Ja.
Die wird über die Deichmann-Stiftung finanziert. Quartierhausmeister bedeutet einfach, den Kontakt zu den Menschen aufrechtzuerhalten, in dem Viertel rumzulaufen, um zu gucken, wo Probleme gibt, wo Sprachbarrieren es gibt, ja. Wo man ansetzen kann. Quasi bin ich so an der Front und direkt mit den Menschen im Kontakt.
Du hast ja auch eine riesige Chance, weil du vieles von dem total nachvollziehen kannst, auch erlebt hast, was die Jugendlichen dort erleben. Erzähl mal, seit wann bist du hier? Du bist schon als Kind nach Essen gekommen.
Ich bin tatsächlich als Kind mit meinen Eltern hier eingereist, 1983. Ja. Bin mittlerweile 44 Jahre hier im Land. Habe eine tolle Kindheit gehabt, bis ich erwachsen wurde und das verstanden habe, woran es hier beharrt, eine Ausbildung zu begehen. Es ist eine Duldungsstatus, den ich jetzt 30 Jahre lang mit hatte.
30 Jahre geduldet?
30 Jahre
war ich geduldet. Was macht das mit einem, überhaupt dieses Wort, ich bin geduldet, das ist ja nicht das Gefühl von herzlich willkommen.
Nee, eben nicht. Das ist, die Duldung bedeutet einfach ausgrenzen. Beduldung bedeutet, du gehörst nicht dazu, keine Gehörigkeit. Duldung bedeutet einfach, du musst selbst zugucken, wie du klarkommst. Du darfst hier sein, du hast Pflichten, aber keine Rechte. Das ist eine Duldung.
Mhm. Das geht über Jahrzehnte zum Teil.
Über Generationen. Über Jahrzehnte und Generationen hinaus. Wir sind okay. Ja schon quasi hier, alleine schon mit meinen Geschwistern sind wir schon in der dritten Generation hier.
Dann frage ich dich jetzt mal ganz offen, warum arbeitest du dann auf dieser Seite und bist nicht vielleicht dem schnellen Geld gefolgt? Ja, also den Strukturen, die vielleicht zu Beginn dann auch leichter zugänglich gewesen wären.
Ja, ich habe immer wirklich versucht, den geraden Weg einzuschlagen. Ich habe es immer versucht mit der Arbeit, aber ich wurde immer verneint durch den Status der Duldung.
Ja.
Erst hieß es in den 90ern, man darf ja gar nicht damit arbeiten. Später hieß es, du darfst keinen Führerschein machen, du darfst kein Konto eröffnen. Und jeder Arbeitgeber war abgeschreckt. Ich habe es irgendwann mal verstanden, seine Abschreckung, weil es ging ja um das System, was dahinter ist.
Gab es eine Schulpflicht?
Nö, wir hatten keine Schulpflicht.
Ach.
Meine Eltern haben mich immer dahin gezwungen und ich war gerne in der Schule. Ich habe sehr viel mitgenommen von der Schule, habe sehr viel gelernt da. Sehr viel auch von meinen Nachbarn. Wir haben tolle Nachbarn gehabt.
Ja.
Ich bin in so eine deutsche Ecke aufgewachsen und das hat das Besondere mitgebracht, weil ich auch die Gebräuche und die Kulturen der Deutschen auch verstanden habe.
Ja, ganz. Also das bricht so aus mir raus, aber das ist Integration.
Ja.
Eben nicht zu vereinzeln. Ja, also du bist, das kann ich sagen, Nick, eine unfassbar wichtige Stütze. Er hat sofort gesagt, das mache ich hier im Podcast nicht allein. Warum? Wo hilft er dir?
Sagen wir so, ne? Ich glaube, ohne den Masin bräuchte ich jetzt hier nicht im Viertel nicht arbeiten. Das kann ich so ganz offen sagen, ne? Weil so mir dann einfach die Zugänge fehlen, ne? Der Masin, der ist ne, hier aus dem Viertel, der kennt die Leute, ne, die Familien, da ist der Zugang halt dann auch einfach nochmal viel leichter. Ne? Wenn ich, ne, ich bin am Ende eine Kartoffel aus einem kleinen Kaff aus Süddeutschland.
Mhm.
Und
vom Bodensee.
Ja, vom Bodensee, genau. Bin jetzt halt hier irgendwie im Nordviertel in Essen gelandet und soll mit den Jugendlichen da auf der Straße arbeiten.
Ja.
Und das funktioniert, ne, so. Es gibt viele Unterschiede zwischen mir und den Jugendlichen, aber auch viele Gemeinsamkeiten. Und der Masin ist so ein bisschen das Bindeglied, dass das überhaupt funktionieren kann, ne, dass ich auch mal wirklich den ersten Kontakt bekomme zu den Familien, zu den Eltern. Sonst wäre das total schwer, weil ne, ich habe Vorurteile, andere Leute haben Vorurteile und das hilft einfach wahnsinnig, ne, da irgendwie aufeinander zuzugeben.
Allein
und deswegen zusammen im Team ja, funktioniert klar. Das ja, echt geil. Das.
Ja. Also allein der Punkt, wie Konflikte entstehen und gelöst werden, das hätte ja lange gebraucht, bis du das war das Zitat, bis du das in den Kopf bekommen hast. Hast du mittlerweile ja dann doch nach 3-4 Jahren, die du das jetzt schon machst, diese Ecke hier vollständig verstanden?
Nein, ich glaube, da werde ich auch niemals auslernen, so, ja. Weil wir haben 130 Nationen im Nordviertel.
Gibt es so. Überhaupt so viele Länder? Ja, gibt 199, glaube ich, ja.
Bitte nicht nachgucken.
Ja, ja. Zähl mal durch.
Das ist einfach wahnsinnig spannend. Ja. Man lernt da immer wieder was dazu und auch von den Jugendlichen und wir lernen auch, ja, man lernt nicht aus, sagen wir so.
Mhm. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr da seid. Ich freue mich jetzt mal über unseren akustischen Spaziergang durch die Essener Nordstadt. So, Winterjacke an, los geht's. Wie geht so ein Tag bei euch los?
Ah, das ist sehr unterschiedlich, ne? Ich gehe jetzt davon aus, dass sich so die interessanten Sachen interessieren, nicht die langweiligen Arbeitskreise, in denen wir manchmal auch sitzen.
Ehrlich,
mit Ordnungsamt und Polizei.
Wahrheit, also die Wahrheit interessiert mich am meisten, aber die Arbeitskreise könnt ihr gerne weglassen.
Ja, okay, alles klar. Ja, nee, aber vormittags, ne, im Vormittagsbereich sind halt eben mehr so Arbeitskreise. Die Jugendlichen, im besten Falle gehen die zur Schule. Ja. Ne, das heißt, mit dem müssen wir vormittags nichts machen.
Aber Arbeitskreis, jetzt interessiert es mich plötzlich doch. Ihr sitzt mit Ordnungsamt, mit Polizei zusammen, vielleicht auch mit den Schulen selbst.
Mit dem Jugendamt, ja. Schulsozialarbeit. Ja. Ne, das ist, in der Sozialarbeit nennt man das Sozialraumorientierung. Es ist wichtig, dass man sich vernetzt, ne, und dass, wenn Probleme aufkommen im Stadtteil, dass darauf reagiert werden kann.
Okay. Ne?
Das heißt, ja.
Das ist der Vormittag und dann beginnt die Arbeit am Menschen am Nachmittag?
Genau. Ne? Und dann haben wir verschiedene Angebote, ne, in der nördlichen City oder auch im Nordviertel. Wir haben eine Kochgruppe, wir haben ein Musikstudio, wo Jugendliche rappen können, eine Fußballgruppe. Die sind auch tatsächlich ganz in unterschiedlichen Teilen in der Stadt und man läuft halt rum. Und durch diese ganzen Gruppen kennen wir natürlich viele Jugendliche aus dem Viertel. Da läuft man sich über den Weg. Und fragt, was ist los, wie läuft's bei dir, wie läuft's in der Schule, ne? In der Regel, weil man sich halt schon kennt, erzählen die Jugendlichen auch mal, wo der Schuh drückt. Und dann sind wir halt zur Stelle und unterstützen, wo wir können.
Das muss man natürlich erstmal, dieses Level erstmal erreichen, auch das Vertrauen, ne? Ich könnte mir vorstellen, wenn du da erstmal, du sagst, selbst vom Bodensee ankommst, als Kartoffel, biodeutscher Streetworker, ist doch erstmal alles peinlich, was man sagt. Also hast du schon ein neues Level erreicht.
Ja, aber auch, ne, ich sag mal, der Cringe ist auch eine Methode, mit der man arbeiten kann.
Ja, indem man ganz bewusst einfach mal ausspricht, ich weiß, ist jetzt uncool, aber ich frage mal nach der Schule.
Ja, genau, ist wie so ein Dad-Joke am Ende. Ist. Ja. Jeder weiß, das ist nicht richtig lustig, aber irgendwie ist das schon ein bisschen lustig.
Okay, Maxim, was muss der Nikolas ganz schnell lernen von dir? Und wo bist du vielleicht auch stolz auf ihn, dass er es so schnell gelernt hat?
Also ganz ehrlich, der war schon vom ersten Tag das wichtigste Kriterium, was er hat, keine Vorurteile.
Aha.
Der ist offen mit der Sache angegangen, vom ersten Tag, der ist in einen Lernprozess gekommen, er will das lernen, er möchte diese Community auch verstehen, er ist auch interessiert an die Kulturen und deswegen kann es auch nur funktionieren und nicht über Menschen zu urteilen, bevor man mit ihnen gesprochen hat. Also er hat es wirklich peu à peu immer wieder versucht und hat es mittlerweile verstanden. Meine Aufgabe ist es wirklich, ihn zu unterstützen. Ich bin der Brückenbauer. Ich baue die Brücken zu den Familien auf. Wir gehen dahin, wenn zum Beispiel ein Kind jetzt missgebaut hat, da gehen wir nicht hin und rufen da an die Polizei und versuchen mit Ordnungsamt einzufliegen. Wir versuchen vorab erstmal mit den Eltern zu sprechen, dann gehe ich mit ihnen dahin und der Kontakt entsteht einfach so ohne Probleme. Wir werden da eingeladen zum Tee, zum Kaffee, zum Gespräch und so ist jedes Gemüt dann auch wirklich beisammen.
Die Kinder vormittags, diese Schulpflicht, die gibt es mittlerweile für Sie auch?
Die Schulpflicht ist mittlerweile, ja, die Politik hat sich ja viel verändert. Also die Integrationspolitik, meine ich, hat sich ja sehr viel erweitert und auch sehr gut erweitert.
Okay.
Dadurch konnte ich ja auch selber profitieren, durch die Duldung rauszukommen, weil die Politik sich ja auch verändert hat.
Klappt das mit der Schulbildung?
Schulbildung hin und her, irgendwann mal. Darf ich das sagen?
Du kannst alles sagen, was du willst.
Irgendwann mal haben wir hier den Bildungsmantel ausgezogen.
Was heißt das?
Das heißt, die Regierung hat den Bildungsmantel einfach abgehängt und in der Bildung keine Investition mehr gesetzt. Also wenn du dir heute die Schule anguckst, ich gehe die Schulen besuchen, die Kinder hängen auf dem Schulhof rum, jeder hat sein Handy, Social Media verballert diese Kinder einfach weg und da ist kein Lernprozess mehr, der Respekt fehlt. Also das, ein Teil der Respekt kriegst du von deinen Eltern, den zweiten Teil kriegst du eigentlich in der Schule.
Ja.
Aber wenn du dir das heute anschaust in den Schulen, ist das Social Media Plattform so beeinflusst auf diese Kinder, dass sie das auch in den Schulen übertragen.
Ja, klar, natürlich, na klar. Das erleben wir in allen Schichten natürlich, dass Social Media diesen Einfluss hat. Über welche Schulform sprechen wir eigentlich?
Die Jugendlichen, die wir betreuen, die sind auf unterschiedlichen Schulformen. Gesamtschule, Hauptschule, Förderschulen. Und am Ende ist das natürlich auch ein Riesenteil unserer Arbeit, ne, weil die Jugendlichen fallen durchs Schulsystem und wir versuchen, die dann da irgendwie da reinzubringen. Ne? Sei es durch eine Maßnahme, brutal viele melden wir immer an, auch für Abendrealschule, weil das so das letzte Auffangbecken ist. Mhm. Berufsschulplätze sind in der Regel also diese, ne, Berufsschulplätze, wo du noch einen Hauptschulabschluss an der Berufsschule machen kannst, davon gibt es immer sehr wenige. Und der Übergang funktioniert da nicht immer perfekt, aber dafür sind wir am Ende ja auch da, dass wir die Jugendlichen, die da motiviert sind, auch wieder ins Schulsystem anbinden.
Ich merke jetzt auch diese Altersrange, die ihr habt. Wie alt ist so der Jüngste, den ihr betreut? Sind ja meist Jungs, ne?
Ja, ich sag mal 12 bis 20.
12 bis 20. Ich versuche mal mit einer etwas schwierigen Frage. Wie ist das überhaupt entstanden, dass das Aufwachsen dieser Jugendlichen dort so schwer ist? Dass es überhaupt Streetworker wie euch benötigt? Also Menschen, die reingehen und mal schauen, wie sich das Leben dort entwickelt?
Also es ist so, es lohnt sich da auf jeden Fall immer mal in die Sozialdaten zu gucken, auch von den Stadtteilen. Ne? Wir haben einfach so sehr viel Armut, ne? Ich glaube, sehr viele Kinder und Jugendliche, ne, sind abhängig von Sozialleistungen. Ich glaube, im Eltingviertel ist das über die Hälfte. Ne? Und viele Menschen auf engem Raum, und da bekommt vielleicht einfach nicht immer jeder Jugendliche die Aufmerksamkeit, die er für seine Entwicklung bräuchte. Und da springen wir dann ein.
Du hast ja schon gesagt, es war für dich eine riesige Hilfe, in so einem deutschen, auch deutschen Kontext groß zu werden und eben nicht wie in so kleinen, wie nenne ich es mal, so kulturellen Schneekugeln aufzuwachsen, wie das in der Essener Nordstadt zum Teil der Fall ist.
Ja, richtig. Also diese Abschottung halt. Ja. Ne? Also ich hatte wirklich das Glück gehabt, in der Jugend auch im deutschen Viertel aufzuwachsen zu können und mit den deutschen Kindern einfach die Kultur und, wie gesagt, die Bräuche kennenzulernen. Wir haben auch Weihnachten mitgefeiert, dann wusste ich genau, was es bedeutet. Die Bedeutung wusste ich ja nicht vorher, aber das hat man mir ja immer erklärt. Und so fingen auch die Probleme gegenüber die anderen mit Menschen von mir, meine Ethne, um zu sagen, ja, du bist ja aber deutsch, das kennen wir ja alles nicht. Ja. Und das war immer so lustig
für mich. Bist du jetzt uncool geworden für die?
Nein. Nee, das Problem war, weil du ja immer das so wirklich machst. Du gehst zur Schule, machst deine Hausaufgaben, liest auch die Zeitung und da hast du auch die Tagesthemen. Und dann gehst du rum in der Runde und triffst dich mit deinen Freunden und redest über die Tagesthemen. Wie, woher weißt du denn sowas?
So halt. Ja, schön.
Das sind so Sachen, wo die nie die Möglichkeit hatten.
Halt, ja, ne? Aber es ist ja vielleicht trotzdem motiviert, es eben auch dir gleich zu tun. Und das ist ja eine Ausstellung, die du jetzt auch hast und nutzen kannst.
Ja.
Welchen Respekt erfährst du mittlerweile? Also welche Autorität konntet ihr euch so als Team auch erarbeiten? Nehmen sie euch ernst? Nehmen euch auch die Eltern ernst?
Die Eltern nehmen uns schon ernst, weil wir wollen ja wirklich nur helfen. Für mich ist immer wichtig, der erste Moment und der erste Auftritt gegenüber den Eltern.
Ja, spannend.
Das ist die Feinfühligkeit halt. Ne? Und wenn man das wirklich versucht so zu kommunizieren, wir wollen euch nichts Böses, wir wollen euch nur unter den Arm greifen und euch den Weg erklären. Wir wollen den Kindern damit bestärken, in das, was die machen. Also wie der Nick gerade auch sagte, wir haben ja gewisse Projekte, wir machen ja auch diesen Rattendollar, dann werden einfach mal bei uns um die Ecke die Straßen in dem Viertel sauber gemacht und dann kommt der Jugendliche, der will ja cool sein gegen seine Freunde, dann sage ich auch, hey Onkel, das ist auch männlich, wenn du den Müll aufwischst.
Ja.
Dann fängt er an zu lachen, sagt er, ja, da hast du auch recht. So, und dann fangen die auch mit da an zu machen.
Und kriegt da auch ein bisschen Geld für, ne? Das ist so ein Taschengeldprojekt?
Genau.
Wir sprechen sehr häufig über eine bestimmte Region, die sie, was für ein Wort, den Rattenparkplatz genannt haben. Was ist der Rattenparkplatz? Was ist da entstanden erstmal?
Also das ist eigentlich einfach nur ein Parkplatz, ne, am Rande der Innenstadt, an der kleinen Stoppenberger Straße, das ist so eine Unterführung. Viele kennen den, weil man da umsonst parken kann. Ne? Ist aber halt nicht der schönste Ort, der ist oft sehr vermüllt und wir haben da viele Probleme in der Vergangenheit gehabt, also viel Drogenhandel, ne? Und auch irgendwie, aber mitten im Wohngebiet, ne? Und auch Jugendliche, die mit dem Drogenhandel aufwachsen und lernen so, okay, so verdient man irgendwie schon mal sein Geld, wo wir halt gesagt haben, okay, da müssen wir gegenwirken.
Machen da Kinder auch schon mit? Als Vermittler oder?
Also in der Vergangenheit war das schon so, ne? Jetzt nicht so direkt. Man kann sich so vorstellen, du hast jetzt irgendwie zum Beispiel, ne, einen 10-Jährigen, ne? Und der merkt, ja, okay, da ist der Drogendealer. Und da ist ein Kunde und dann zeige ich dem, hey, geh doch zu dem, ne? Und der Drogendealer denkt sich so, ach ja, netter Junge, komm, gib ich dir mal einen Fünfer. Das ist so eine Sache, da haben wir, ne, und vor allem der Masse, ne, so sehr schnell eigentlich geschafft, dass das so nicht mehr stattfindet.
Weil ihr mit den Drogenhändlern gesprochen habt?
Ja, genau. Ne, wir haben da so auch kein Problem. Also wir sprechen mit allen Leuten im Viertel. Ja. Ne, und das ist total wichtig, wenn man da was erreichen möchte.
Ihr kommt an diese drogenhandelnde Szene ran und könnt mit denen sprechen?
Ja. Es ist eigentlich ganz einfach. Du gehst da hin und quatsch mit denen. Ne, es ist, man braucht da einfach ein bisschen, ja, man muss halt wenig Berührungsängste haben. Für mich war das auch erst ein bisschen komisch.
Sie nehmen euch nicht als Bedrohung, nicht als Streife wahr, nicht als verlängerten Arm der Polizei offensichtlich.
Nein, sind wir auch nicht. Da müssen wir uns auch von abgrenzen. Das ist ganz wichtig.
Ja.
Ne, weil so die Polizei und das Ordnungsamt, die machen ihren Job und wir machen unseren. Ne? Und unser Job ist, wir gucken, dass wir die Jugendliche erreichen und denen irgendwie jetzt in Anführungsstrichen die auf den richtigen Weg bekommen. Ne? Dass die halt irgendwie schaffen, was die selber erreichen wollen. Für manche mag das irgendwie ein unkonventionelles Mittel sein, aber für uns ist das total logisch, ne? Dass wir da irgendwie am Ende mit allen Menschen, die in diesem System da agieren, sprechen müssen.
Ja. Was sagen die Eltern, wenn sie hören, dass ihre Kinder in solche Drogengeschäfte beispielsweise verwickelt sind? Haben die aufgegeben? Sagen die, ja, ist halt so, was sollen sie sonst machen? Oder bemerken die, dass das ein echtes Fehlverhalten ist und greifen auch mit euch ein?
Also die Eltern sind strikt dagegen. Ne? Also es passiert ja bei denen vor der Tür, wie der Nick schon gesagt hat, die kommen ja alle aus dem Sozialbereich. In Essen erstmal eine Wohnung zu finden, ist es sehr schwierig zurzeit. Mhm. Deswegen begleiten auch die Eltern die meiste Zeit die Kinder zur Schule hin und zurück. Und wenn die zu uns kommen, in der Schule, in der Kochgruppe, rufen die Eltern auch vorher Nick an. Sind die Kinder angekommen, sind die auch wieder raus?
Ja.
Und so funktioniert das auch.
Ist euer schärfstes Schwert, das mit der Familie, mit den Eltern zu klären? Also bringt das mehr, als beispielsweise wirklich Ordnungsamt oder Polizei zu verständigen?
Verstehe mich nicht falsch. Das Gewaltmonopol muss beim Staat bleiben.
Klar.
Also das ist, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber ich finde, das, was wir machen, ist einen Ansatz zu setzen, um zu sagen, wenn ich jetzt da sehe, dass der Dealer mit dem Kind da hantiert, dann gehe ich hin und spreche mit dem Dealer und sage immer, was soll der Scheiß eigentlich? Hast du nicht selber Kinder? Wie machst du das?
Ja.
Ah ja, tut mir leid, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das unterlässt du, machst du nie wieder. Weil du musst ihnen auch das Gefühl geben, du bist nicht die Polizei und ich bin auch nicht das Ordnungsamt und ich möchte dich auch nicht wegsperren. Aber ich möchte einfach menschlich an dich appellieren und zu sagen, stell mal vor, das wäre dein Kind. Na, also mit dieser Art und Methode gehe ich an die Leute ran und nicht zu sagen, hey, was machst du da, ich rufe jetzt die Polizei. Kann nicht funktionieren. Und die zweite Sache, warum es bei uns wirklich funktioniert, wir arbeiten auch nach unserer Arbeitszeit. Also wenn die mich um 11 Uhr anrufen, gehe ich auch dran.
Ja.
Und dann setze ich mich in mein Auto und fahre dahin. Ich möchte gerne dieses Vertrauen weiter beibehalten mit den Kindern und sowohl auch wie bei Nick. Also wir haben nie Feierabend.
Ja.
Sonst kann es ja nicht funktionieren.
Ist es ein Klischee, dass das so euer schärfstes Schwert, sag ich mal, wirklich ist, den Vater anzusprechen oder den ältesten Bruder? Hat der nochmal eine ganz andere Autorität?
Ja, richtig. Der Vater und der älteste Bruder haben eine andere Autorität. Es ist aber nicht schwierig, weil die kriegen ja fast nichts mit. Wenn das Kind das Elternhaus verlässt, gehen die Eltern davon aus, er spielt jetzt auf dem Spielplatz und nicht irgendwo beim Dealer.
Ja.
Und wenn du es dann dem Vater erzählst, sind die Alarmglocken an. Und dann traut sich der Kleine ja gar nichts mehr zu machen.
Okay.
Also.
Welche Autorität hat denn die Polizei, um es mal ganz konkret zu machen, dieser doofe Spruch, das ist ja im Grunde für so einen Elfjährigen häufig auch noch ein kostenloses Taxi. Ist es so? Wird das als Autorität gar nicht empfunden, akzeptiert?
Gar nicht, will ich nicht sagen. Aber dazu will ich dir wirklich, es liegt mir am Herzen.
Ja.
Ich finde, die Nähe sollte den Kindern wirklich frühzeitig beigebracht werden. Und das kann nur funktionieren, wenn wir das in den Schulen machen. Mit einem jung angewerteten Polizisten, der noch jung ist und die gleiche Sprache spricht.
Ja.
So bringen wir die Nähe zu den Kindern.
Verstehe.
Und heute nehmen die Kinder das alles nur aus den Social Media Bereichen. Da, ja, der scheiß Bulle und dies. Und das ist aber nicht das Wesen, wo wir drauf hinarbeiten. Und deswegen appelliere ich wirklich immer, um zu sagen, bitte lass uns damit anfangen, in den Schulen das wirklich vorzuzeigen. Mit der Feuerwehr, weil du siehst ja immer wieder auch in den Silvesternächten, es könnte auch deine Mutter gerade das Haus brennen oder deine Schwester. Das ist denen nicht bewusst, wenn du ihnen das nicht erklärst. Halt, ne? Und das fehlt mir halt, ne? In den Schulen wirklich junge Beamten, jung anwärtige Polizisten vom Ordnungsamt, von der Feuerwehr, einfach mal ein cooles Gespräch in der Schule, die Nähe zu bringen. Und so verstehen auch dann die Kinder halt, ne?
Wenn ihr keine Hoffnung hättet, dass sich die Dinge jetzt so Schritt für Schritt verbessern, dann würdet ihr das ja vermutlich nicht machen, diese Jobs, und nicht so viele Dinge euch überlegen. Nehmen wir mal so ein Beispiel raus, dieses Projekt Rattenparkplatz. Also ihr habt ja richtig was gezaubert, da wo sonst 100 Autos stehen, ne? Was war das? das war ein Modellprojekt, ne? Ihr hattet ein bisschen Geld zur Verfügung?
Ja, genau. Also da muss ich dazu sagen, das haben wir nicht alleine gemacht, ne? Da gab es ganz viele Akteure, die da mit uns gearbeitet haben aus dem Stadtteil und das möglich gemacht haben. Zum Beispiel das ISAP, ne? Institut für Stadtteilentwicklung von der Universität in Essen.
Die Stadt Essen selbst auch, ne? War auch mit dabei.
Die Stadt Essen, das Jugendamt, die Jugendhilfe Essen, das war der Verein Viertelimpuls e.V. Also da waren wirklich sehr viele dabei, ne? Und Ziel war es einfach so, ne, diesen sehr negativ empfundenen Ort so mal ein bisschen anders erscheinen zu lassen.
Der richtige Zauber, der Zimmer.
Und da haben wir ein halbes Jahr lang den Platz bespielt. Also wir haben ganz viele Feste veranstaltet, wir haben mit Jugendlichen eine Skaterampe gebaut, so eine Graffiti-Wand, da wurde ein Container aufgestellt, so als temporärer Jugendtreff, und wir haben halt einfach versucht, ne, da regelmäßig irgendwie was Schönes zu machen und vor allem, ne, das auch irgendwie sauber zu halten, da Verantwortung zu übernehmen und zu zeigen, okay, hier sind wir jetzt, uns der Stadtteil nicht egal, ne, wir machen hier was für die Bürger und für die Kinder und für die Jugendlichen. Und da sagt niemand, auch kein Drogendealer, sagt so, hey, scheiße, so haut jetzt ab hier. So.
Ja. Gab es da einen nachhaltigen Effekt, diese Aktion? Also spürt man so eine gewisse neue Verbundenheit noch heute oder müsstet ihr eigentlich wieder nachlegen?
Ja, ich denke schon, weil wir haben da wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, ne, und von den Kontakten profitieren wir immer noch, und das ist jetzt am Ende, ne, weil du sagst, was ist unser wichtigstes Schwert? Das sind unsere Kontakte, ne? In der sozialen Arbeit ist Beziehungsarbeit, das sind die Beziehungen, die wir zu den Menschen vor Ort haben. Ja. Dafür war das wirklich extrem wichtig, dass es da ein bisschen schöner wird, ne? Das ist vielleicht, ich glaube, langfristig nicht unsere Aufgabe. Da müsste vielleicht mal städtebaulich was gemacht werden.
Mhm. Machen wir weiter mit einem preisgekrönten Projekt. Ihr macht Musik, ne? Ein ganz besonderer Ort für Jugendliche, das Atelierhaus in der Schützenbahn. Haben wir uns angeschaut. Warum lachst du?
Hey.
Immerhin hat uns niemand zum Rappen gebracht, sozusagen.
Das stimmt,
wir haben Gott sei Dank keine eigene Musik gemacht, aber auch ein wichtiges Projekt, ne?
Ja, Musik ist für uns auch ein wichtiger Zugang, um vor allem Jugendliche zu erreichen, ne? Vor allem auch straßenorientierte Jugendliche, das heißt nicht umsonst Straßenrap. Und nach wie vor wollen Jugendliche gerne solche Musik machen, und das können die bei uns machen. Und da kooperieren wir mit dem Verein Atelierhaus e.V. Schützenbahn, und da ist ein Studio, ne, das Aufenthaltsraum, und das ist alles ein bisschen, ne, wer die Ecke kennt, die Schützenbahn ist jetzt... Ist alles ein bisschen Gangster, ne? Und für Jugendliche ist aber auch ist halt cool. Aber wir müssen da natürlich auch ein bisschen aufpassen, so wegen dem Umfeld.
Ist ein preisgekröntes Projekt der Landesregierung, ne? Ihr habt einen Preis bekommen.
Ja, das hat uns extrem gefreut, ne? Weil wir da auch ein bisschen Knete bekommen haben, um Equipment anzuschaffen, ein neues Mikrofon, Monitore und ja, damit noch in Zukunft weiterhin mehr Jugendliche irgendwie kreativ sein können. Und ja, Musik ist für viele am Ende auch ein Ventil.
Ja,
so.
Ja, gerade diese Musik, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da wird das Herz von der Seele geschrieben.
Das klingt alles so toll. Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr wirklich so Schritt für Schritt weiterkommt in der Ecke? Oder ist es im Grunde Sisyphos Arbeit und ihr beginnt immer wieder von vorn mit neuen Gesichtern?
Ja, also der Trick ist am besten keine Zeitung lesen.
Ja, auch euer Trick.
Ja, wir müssen das natürlich auch machen. Ja, ne? Ja. Wir gucken, was da los ist im Viertel. Aber woran wir uns orientieren können, ne, ist an den Geschichten und die Erfahrung, die wir mit den Jugendlichen machen. Ne? Wir können uns angucken, wie haben die Jugendlichen entwickelt? Wie war der vor 2 Jahren drauf? Was macht er jetzt? Ne? Was hat er vor 2 Jahren gemacht? Jetzt macht er eine Ausbildung als Koch. Zum Beispiel.
Ja.
Und ist irgendwie mitten im Leben und dem geht's vor allem gut. Ja, sieht für sich irgendwie eine Perspektive, ne, auch die irgendwie jenseits von Straße ist.
Ja.
Das sind natürlich Geschichten, die halt dafür sorgen, dass wir merken, okay, unsere Arbeit, die bringt wirklich was.
Ist das auch was dir hilft, dass du dir den einzelnen Menschen anschaust und nicht dieses Viertel als Ganzes und denkst, oh Gott, wo fange ich an?
Direkt geht es ja bei mir wirklich nur um den Menschenfaktor.
Ja.
Ja. Das Kind kommt an, hat Riesenprobleme, wir setzen uns hin, ich spreche am meisten mit ihnen alleine, dann kommt der Nick dazu, dann sprechen wir zu dritt, der Junge offenbart sich. Es sind viele Faktoren, wo das Kind in der Vergangenheit wirklich keine Zugehörigkeit hatte. Der ist abgestoßen von gewissen Faktoren oder Sachen, und so findet er bei uns Halt und offenbart sich dann halt auch. Wir versuchen, den Weg mit ihm zu gehen, ihn zu unterstützen. Wenn er Nachhilfe braucht, schicken wir ihn gerne zu der Nachhilfe, zu dem Lernzentrum.
Wir haben jetzt mittlerweile 4 Kinder in der Ausbildung gebracht.
Toll.
Wir begleiten die auch in den Schulen.
Gibt es eigentlich Dankbarkeit? Also spürt ihr Dankbarkeit oder reicht
jeden
es?
Tag.
Ja?
Ach, jeden Tag. Mhm. Also wenn die kommen, heißt es immer, Nick, Masim, danke für alles, danke Onkel. Du musst wirklich versuchen, deren Sprache zu sprechen halt. Ne? Und nicht irgendwie, du kommst jetzt hinter Schreibtisch und tust so nach Regel. Ich halte natürlich die Regel, aber du musst ja auch wirklich auf deren Niveau ein bisschen mitschwimmen können. Ne? Ja. Und deswegen entwickelt sich ja auch dann halt dieses Vertrauen.
Ich würde gerne in diesem letzten größeren Bereich einmal über euch persönlich sprechen. Niklas, du kommst aus diesem Dorf in Süddeutschland, haben wir gehört. Behüteter geht es ja kaum. Also du hast dir hier fast das andere Extrem ausgesucht. Was hat dich erst mit einem Bachelor in den Niederlanden und dann später mit einem Master in diesem Bereich an der Uni Duisburg-Essen jetzt hier in diese Stadt gezogen?
Das ist ein bisschen eine komische Geschichte. Ist, glaube ich, auch nicht so typisch, aber also ich bin tatsächlich mit meinen besten Freunden aus dem Dorf, wir sind alle ins Ruhrgebiet gezogen.
Nein.
Einfach, weil wir das cool fanden.
So. Was genau?
Die Musik, ne, Szene. Ne, wir haben früher selber immer viel Musik gemacht, aber jetzt nichts, was jetzt unsere Jugendlichen cool finden, sondern Heavy Metal, ne, Metal, solche Sachen. Alles, was ein bisschen, ja, nicht ganz normal ist, ist hier irgendwie ganz groß.
Und das schöner ist, Satz.
Ja, und
du bist Jahrgang 94 immer, ne, du bist jetzt dieses Jahr 32.
Ja, und ich bin seit 10 Jahren hier und ich ziehe auch nicht mehr weg.
Toll!
Ja, Essen ist meine Heimat geworden und es ist einfach, ja, was soll ich sagen, es ist geil hier.
Dein erster Aufenthalt war hier der Raum 58. Das ist auch ein Ort, über den ich eigentlich nochmal eine eigene Folge machen wollte. Was ist das, Notschlafplatz oder wie heißt das? Was passiert dort? Das ist auch direkt mal wirklich ein harter Einstieg in diese Stadt.
Der Raum 58 ist eine Notschlafstelle für wohnungslose Jugendliche. Ne, denkt man jetzt, okay. Gibt es nicht in Deutschland, ja. Aber gibt es ja wohl einfach Jugendliche, die durch ganze Hilfesystem irgendwie gefallen sind und am Ende auf der Straße landen. Und dafür ist das so der letzte Auffangort, wo die halt einfach einen Schlafplatz bekommen und wo die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen vor Ort einfach einen super Job machen, um zu gucken, ne, die Jugendlichen da wieder, ja, erstmal das Überleben zu sichern und ein Stück weit zu stabilisieren und dass sie vielleicht wieder eine Wohnung bekommen. Oder
das sind Kinder, ne? Das sind Kinder ohne Eltern, ohne Familien, die ihnen ein Bett zur Verfügung stellen könnten. Das ist ja eine Vorstellung, die ist für mich, ist die unerträglich. Wie ist das auszuhalten?
Auch da ist so, die Jugendlichen geben einem total viel zurück.
Ja.
Ne? Und wir haben da auch oft schöne Abende gehabt und gespielt. Ne? Natürlich gab es auch viele Krisen. Ich denke so, ne, als Einstieg als Sozialarbeiter war das gut, ne? Weil man halt auch mal sieht, okay, so kann das auch sein. So.
Ja. Masim, gab es Momente, in denen ihr dachtet, heute erreiche ich mal niemanden, heute verliere ich, ich bin hier gescheitert?
Ja, ich will es nicht sagen gescheitert. Es gibt diese Momente, wo der Junge dann einfach blockiert. Das muss ich dann akzeptieren.
Warum sind eigentlich immer Jungs? Ich platze aus mir raus.
Wir haben auch Mädchen auch.
Ja, gibt's auch. Ja, aber ja, es ist doch mehr halt Jungs.
Aber mehr halt die Jungs.
Warum?
Gute Frage.
Ich versuche hier heute wirklich alle großen Fragen der Welt zu lösen.
Okay. Die Jungs sind auf jeden Fall präsenter, ne? So auf der Straße. Wir sind ja jetzt auch im öffentlichen Raum unterwegs.
Ja.
Und natürlich gibt es auch viele Mädchen mit Problemen.
Ja.
Da gibt es auch andere Angebote.
Verstehe.
Die erreicht man einfach ein bisschen anders.
Wann war ein Tag ein guter Tag? Ein vielleicht magischer Tag, weil sich was bewegt hat?
Ich glaube, es sind so kleine Sachen. Ne? Das ist zum Beispiel, den Jugendlichen in dem Restaurant zu besuchen, wo er gerade arbeitet. Oder zu sehen, wie ein Jugendlicher ganz stolz mit seinem Schulabschluss nach Hause kommt. Ne? Und das sind die Momente, wo man halt merkt, ja, okay, es bringt was. Ne? Weil es fühlt sich nicht immer so an.
Das sind die kleinen Dinge.
Wirklich ganz, ganz kleine Dinge sind es. Wenn zum Beispiel der andere Junge mit seiner Arbeitskleidung kommt. Es freut mich immer wieder zu sehen, dass er wirklich daran festhält, wo wir ihn auch hingebracht haben. Auch wie mit den Zeugnissen, dass ich immer wieder sage, hey, es gibt eine Belohnung für, wenn dieses Jahr das Zeugnis anders aussieht.
Ja, oder auch Jugendliche, wo du denkst, ne, so, die sind so wild, ne, so, mit denen würde ich irgendwie keine Stunde Fußball spielen gehen und dann ist man mit denen auf Freizeit, ne, für ein paar Tage und es funktioniert irgendwie. Ja. So, und man fährt nach Hause, man ist fertig und denkt so, krass, es hat geklappt, es gab keine größeren Zwischenfälle, so, Ne? Irgendwie alle hatten irgendwie Spaß und das ist schon cool.
Ich glaube, wir könnten nicht dankbarer sein für euch und für die Arbeit, die ihr da leistet. Echt beeindruckend. Die Sparkasse Essen, die hat ein Motto, das auch schöner kaum sein könnte. Das hieß ja jahrelang, wenn es um Geld geht, Sparkasse. Und mittlerweile ist das neue Motto, weil es um mehr als Geld geht. Es geht eben auch um Verantwortung für die Stadt, für ein gutes Leben aller Menschen in Essen, also wirklich aller Menschen. Wo seht ihr weitere Schlüssel, die wir umdrehen sollten, um uns als Stadt enger zusammenzubringen, friedlicher zusammenzubringen?
Wie war das, wenn es ums Geld geht, ne?
Ja, also dann geht's doch ums Geld, ja?
Nein,
Geld?
Natürlich, wir brauchen auch immer Geld, ne? Ja. Wenn wir Sachen machen wollen mit den Jugendlichen, wenn wir mal eine Freizeit machen wollen, ne? So das Taschengeldprojekt, was wir mit den Jugendlichen machen, wo die den Stadtteil verbessern und
Müll sammeln, ein bisschen Geld bekommen.
Ja. Meine Bank streichen, ja. Und so, und dann kriegen die dafür Geld. Ne? Die Jugendlichen sind froh und die Leute im Stadtteil denken sich, ach, das sind ja nette Jugendliche, wo sie in der Vergangenheit gedachten, ja. Sowas kostet Geld. Und da sind wir dann auf Spenden angewiesen.
Deichmann-Stiftung, ne? Habe ich gelesen.
Genau, die Deichmann-Stiftung, die, ja, da sind wir ein guter Punkt, da haben wir nämlich was. Ne? Ich bin nämlich zum Beispiel so dieses Modell, ne, dass ich zum Beispiel mit dem Masm unterwegs bin, dass man mit diesen lebensweltlichen Vermittlern arbeitet, ne, mit Brückenbauern, dass man die viel mehr integriert, ne, auch in das Streetwork und in die Arbeit mit den Jugendlichen.
Also was Masim jetzt für dich ist.
Genau. Ne,
ja. Und dass dafür Geld da sein muss.
Das ist ein Erfolgsrezept und ich glaube, das könnte man auf jeden Fall mehr machen. Ne? So. Und damit meine ich nicht so, wir brauchen nur Menschen mit Migrationshintergrund auf der Straße, ne, am besten beides. Mhm. So. Wir brauchen halt irgendwie, ne, ich finde, das ist irgendwie, das funktioniert gut. Ne, die Kartoffel und der Libanese, wir sind ein gutes Team und
die
das
Mayonnaise,
wünsche ich mehr.
Bitte.
Die Kartoffel und die Mayonnaise. Ja, und ich glaube, so lohnt sich das und ich glaube, das wäre auch in anderen Stadtteilen, ne, hilfreich und dafür braucht man natürlich auch Geld. Hm. Wenn ich jetzt sagen müsste, wofür sollte man Geld ausgeben, dann eben gerade dafür, ne, die Menschen aus den Communities, ne, in die Verwaltung bringen, in die sozialen Träger, mit den Menschen aus den Vierteln gemeinsam, ne, arbeiten an den Stadtteilen. Mhm. Und nicht immer nur als Kartoffel aus dem Süden in den nördlichen Stadtteil kommen und sagen, so, jetzt muss das besser laufen.
Verstehe. Dafür ist diese Folge da. Darum machen wir das. Ist natürlich ein beruhigendes Gefühl, ne, Institutionen zu haben, euch zu haben, die sich um was kümmern. Aber eigentlich gebe ich ja auch Verantwortung damit ab. Wie kann sich der Einzelne, die Einzelne engagieren? Kann ich was tun?
Ja, kleines Beispiel. Die Fiofa-Straße, die ist abgegrenzt von der Stadt. Wir sind Essener Bürger. Die Fiofa-Straße gehört auch zu Essen.
Ja.
Also es kann ja nicht sein, dass es da in der Mitte aufhört, dass dieser Teil nicht mehr zu der Stadt gehört.
Ja.
Also und da ist unser Fokus. Wir sind da, wir arbeiten in der Stadt gerne, in der Fürhofer Straße. Da fehlt uns halt nur die Räumlichkeiten für diese Anlaufstelle dieser Kinder. Und das würde ich mir wünschen halt. Ne?
Wir kommen zum Abschluss und das ist immer bei uns die große Schlussfrage nach der Plakatwand und eurer Botschaft an die ganze Stadt. Also du hast praktisch die große Plakatwand, kleines rotes Sparkassen-S in der Ecke, der Rest ist frei. Also wirklich weiße Fläche, ihr könnt machen, was ihr wollt, was malen, was schreiben, ein Wort oder einen Satz, wie ihr mögt. Was würdet ihr uns allen dieser Stadt mitgeben, Nick?
Kommt in die Fürfer Straße, esst Shawarma, genießt es, es ist schöner, als man denkt. Gut. Das hält so aus dem Kontakt.
Und er mit
hast du noch was Deeperes, Masin? Sorry.
Ja. Da die Mayonnaise zu der Kartoffel passt, sage ich mal einfach, wenn der Mensch wirklich ohne Vorbehalte, ohne dieses Voreingenommene, einfach mal offen zu sein für andere Kulturen, für andere Ethnien, einfach mal dieses Verständnis mal zu zeigen. Ja, wir haben vieles, wo die Sprachbarrieren sind, aber Verständnis einfach mal zu zeigen.
Ja. Genau, und nicht auf diesen Zug der Hetze aufspringen.
Ja.
Ne, es gibt überall Idioten und wir haben die auch in der nördlichen Innenstadt oder auch im Nordviertel, aber die allermeisten Menschen, ne, sind korrekt.
Das ist es ja. Es kann ja nur gemeinsam funktionieren. Und alleine geht es nicht. Die Hand alleine klatscht auch nicht. Und wenn wir alle zusammen klatschen, wird es was.
Was für ein schönes Schlusswort. Ich habe hier noch zwei, drei Fragen. Weißt du was, die schmeiße ich weg. Das ist alles gesagt. Nicolas Reichelt und Masim Nui, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit.
Danke dir.
Das war toll für
danke
eure
sehr,
Arbeit natürlich auch, wenn ich das sagen darf. Und ich wünsche euch ganz viel Energie, ganz viel Optimismus, ständige Bewegung nach vorn, Schritt für Schritt.
Danke.
Vielen Dank.
Danke. Ja, super Typen. Es gibt so viele Aspekte auch und ich habe mir vorgenommen, die beiden nochmal zu besuchen und nochmal mehr zu erfahren über diese Welt, die niemals Parallelwelt werden darf. Warum nicht mal eine Mittagspause da oben verbringen, ne? Die Mischung macht's doch. Vielleicht ist diese Folge auch was für eine Freundin, einen Kollegen, Nachbarn, die auch mal einen ersten Einblick erhalten möchten in dieses Leben, in den Straßen, die wir selten besuchen oder sogar nie besuchen. Leiten Sie die Folge gern weiter. Das ist das Netteste, was Sie für uns machen können. Ein großer Dank übrigens an dieser Stelle an Radio Essen und an den Chefredakteur Christian Pflug, der uns hat aufgrund von spontan abrauschender Technik bei sich produzieren lassen. Also wir sind ganz schnell durch die Innenstadt, zack, bei ihm ins Studio, haben dieses Gespräch geführt. Dankeschön, aber das ist auch eben Essen, ne? Zusammenrücken, wenn es drauf ankommt. Danke, Christian. Und jetzt wünsche ich uns einen, ja, auch zu Recht optimistischen Start in das neue Jahr. Hier in unserer schönen Stadt.
Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.